Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Stets findet Überraschung statt, da wo man's nicht erwartet hat. Doch dass dieselbe überall grad angenehm ist, nicht der Fall. Gar oft erschreckt uns eine sehr und eine andere noch viel mehr. Reime von Wilhelm Busch zu einer Bildergeschichte, wie die Witwe Bolte beim Wühlen in ihrer Aussteuerkiste zuerst vor Schreck umkippt, als sie eine Maus entgegenspringt und dann noch entsetzter feststellen muss, dass der schöne Rock in der Truhe nunmehr lauter große Löcher hat. Liebe Gemeinde, auch im neuen Jahr sind wir vor Überraschungen nicht gefeit. Es werden in den verbleibenden 11,5 Monaten wohl noch einige auf uns warten. Angenehme Überraschungen werden dabei sein, so hoffe ich doch, wenn etwas eintritt, was wir vielleicht gewünscht haben, aber nicht so richtig erwartet. Verunsichernde Überraschungen, wenn wir Ungewohntem begegnen, was unsere bisherigen Vorstellungen widerspricht und uns deshalb irritiert, weil wir uns mit einem Wandel der Welt auseinandersetzen müssen. Unangenehme Überraschungen, die wir gern vermieden hätten, weil wir uns bloßgestellt fühlen und den Boden unter den Füßen zu verlieren drohen. Erschreckende Überraschungen, weil wir so etwas nicht für möglich gehalten hätten, was aber nunmehr auch zu unserer Realität gehört. Im Blick auf das Letztere denken wir etwa an die schamlosen Übergriffe auf Frauen durch alkoholisierte Männermassen arabischer und nordafrikanischer Herkunft in der Silvesternacht in Köln und anderswo. Körperverletzungen, Diebstähle, Sexualstraftaten, inzwischen 379 eingegangene Anzeigen, 50 Tatverdächtige, die Hälfte davon, so heißt es, Asylbewerber. Ein Zettel wurde gefunden mit arabisch-deutschen Übersetzungen von sexistischen Begriffen. Und eine 31-Jährige, die am Kölner Bahnhof war, hat gesagt, ich habe noch nie so viele heulende Frauen gesehen. Ihr Lieben, da prallen in den Massen auch noch Kulturen aufeinander, die eine gemeinsame Sprache der Achtung und der positiven Wahrnehmung des anderen vermissen lassen. Und wenn das geschieht, wenn dann sogar noch Straftaten vollzogen werden, dann ist die Hilflosigkeit bei uns zu Recht groß. Und auch der Ausruf, dass so etwas ja nicht mehr passieren darf oder die ganze Härte des Rechtsstaates fordert, lässt uns dennoch hilflos zurück. Der spanische Philosoph José Ortega y Gasset lenkt den Blick, wenn er sagt, Überraschung, Verwunderung sind der Anfang des Begleitens. Der Zorn, dass Menschen nicht nur sexistische Gewalt ausleben wollen, sondern dabei auch noch das Asylrecht missbrauchen, mischt sich mit der Ernüchterung, dass es unter allen Bevölkerungsgruppen Menschen mit krimineller Energie gibt. Eine Energie, die gesellschaftlich unterbunden werden muss. Und dass es ein weiter und steiniger Weg ist, das Zusammenleben der Kulturen bei uns zu gestalten, weil die Vorurteile in den Köpfen leider immer wieder Nahrung bekommen. Überraschung, Verwunderung sind der Anfang des Begreifens. Das lässt sich auch über die Begegnung von Jesus und Johannes dem Täufer sagen, die uns als Predigtext heute vor Augen gestellt wird. Ich lese die Verse 13 bis 17 aus Matthäus 3 nach der Genfer Übersetzung. Auch Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes wehrte sich entschieden dagegen, ich hätte es nötig, mich von dir taufen zu lassen. Und du kommst zu mir? Aber Jesus gab ihm zur Antwort, lass es für diesmal geschehen. Es ist richtig so, denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Da willigte Johannes ein. In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Ihr Lieben, da stehen sich die beiden gegenüber und starren sich an. Johannes und Jesus. Der eine gefragt, das zu tun, was er ständig tut und was ihm ja auch seinen Beinamen gegeben hat, der Täufer zu sein. Und nun völlig verwirrt, ja geradezu aufgebracht durch die Bitte, dass Jesus von ihm getauft werden möchte. Der andere so klarsichtig, dass es doch sein Weg ist, dass er alle Mühe aufbringen muss, sein Gegenüber zu überzeugen, dass dies jetzt richtig und notwendig und gut ist, weil Gott es so will und dass deshalb beide gefordert sind, das Richtige zu tun, um die Gerechtigkeit Gottes zu erfüllen. Aber gehen wir noch einen Moment zum Eingang zurück. Besser zu diesem Weg, der da beschrieben wird mit den schlichten Worten: Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes. Mit ihm taten das in jenen Taten ganze Scharen von Menschen aus Judäa, allen Ländern des Jordans und aus Jerusalem. Von dort musste man 1200 Höhenmeter hinabsteigen, um diese Taufstelle zu erreichen. Das Wort Jordan stammt von dem hebräischen Wort Yarat, herabsteigen. Von den schneebedeckten Bergen des Hermon fließt das Wasser des Flusses mit starkem Gefälle zum tiefsten Punkt der Erde. 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Da ist der Taufort des Johannes. An diesem abgelegenen Ort am Rande der Wüste lebte der Täufer, trug ein Gewand aus Kamelhaaren und wilden Honig, Kennzeichen eines alternativen Lebensstils. Seinen Protest verkündete er nicht nur, er lebte ihn. Auch die äußere Absage an städtische Lebenskultur und gesellschaftliche Konvention machte ihn zu einem glaubwürdigen Gegenspieler von Tempel und Palast. Später musste er seine offene Kritik am sittlichen Fehlverhalten des Königs Herodes mit dem Leben bezahlen. Das Verhalten seiner Zeitgenossen sieht Johannes als so verdorben und korrupt an, dass das Gericht unmittelbar bevorstehen muss. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Anhängern der religiösen jüdischen Gruppen wie Pharisäern und Sadduzäern schleudert er drohend entgegen: Ihr Schlangenbrut, zeigt durch euer Verhalten, dass ihr euer Leben wirklich ändern wollt, schon ist den Bäumen die Axt an die Wurzel gelegt. Diejenigen, die sich ihm zuwenden, taucht er in das damals noch rauschende Jordanwasser ein Symbol ungebrochener Natürlichkeit. Eine äußere und innere Reinigung, die einen neuen Anfang setzen soll. Er tauft sie. Viele kommen. Johannes Predigt scheint eine Erneuerungssehnsucht angesprochen zu haben. So ist das, wenn Menschen Neues für sich suchen, wie bei uns mit der Vielzahl der Gäste im Alpha-Kurs aus vielen Nationen. So kann fast eine Erweckungsbewegung entstehen. Damals waren es viele Menschen, die zum Jordan gepilgert sind. Buße, Umkehr und Selbstkritik, das mag am Anfang eines neuen Jahres besonders angezeigt zu sein, wenn wir uns nicht in unseren vielfältigen Gefühlen, Enttäuschungen und Enttäuschungen verlieren wollen und auch in plötzlich auftauchendem Schrecken immer noch kurzsichtig bleiben wollen. Das wünschen wir uns doch und wir fordern es auch geradezu von anderen, dass sie sich ändern, dass sie Gutes und nicht Böses tun, den Mitmenschen achten und lieben lernen und den Frieden stärken. Und doch flachen Massenbewegungen wie damals zum Jordan ja auch immer wieder ab. Oftmals macht sich dann auch Ernüchterung breit, wenn die lautstarken Appelle zwar gehört wurden, aber nicht umgesetzt worden sind. Wenn man eine Umkehr vielleicht nur äußerlich vollzogen hat, aber dann nicht innerlich lebt. Zutiefst sitzen der alte Adam und die alte Eva in uns, Man kann den alten Adam, wie Luther gesagt hat, zwar in der Taufe ersäufen, aber das Biest kann schwimmen. Wie damit umgehen? Nun kommt Jesus selbst. Er kommt aus Galiläa, 10 Tageswanderungen entfernt. Er kommt herunter bis zur Tiefe des Jordans. Und als er vor Johannes steht, zeigt sich, dass der Täufer nicht nur die gesellschaftlichen Verhältnisse durchschaut, sondern auch ein Mann ist, der Augen hat zu sehen. Er wehrt Jesus ab. Ich hätte es nötig, mich von dir taufen zu lassen, und du kommst zu mir? Jesus sagt, lass es für diesmal geschehen. Es ist richtig so, denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit von uns fordert. Ihr Lieben, nun kommt er, der Messias, und was tut er? Er verlangt für sich diese Taufe. Er, der doch keiner Umkehr bedarf, kehrt alles um. Er will hineinsteigen in den tiefsten Ort der Erde, in den tiefsten Ort der Erde, der für die Sünder bestimmt ist. Ja, genau da hinein will er, in den Jordan, wo sich alle die versammeln, die ganz unten sind, niedergerückt von ihrem bisherigen Lebenswandel, down, ohne Perspektiven. Da hinein will Jesus, wo sich die mit Jordanwasser waschen lassen, die im Leben mit allen Wassern gewaschen sind und doch mit sich selber nicht ins Reine kommen. Kein Wunder, dass Johannes das für Jesus abwehrt. Doch Jesus weist ihn zurück. Ein eigenartiges Wort gibt Jesus als Begründung. Von Gerechtigkeit spricht er, die erfüllt werden muss, weil Gott das fordert. Das lässt sich wohl erst vom Ende her verstehen. Wisst ihr, Jesus steigt, nachdem er getauft ist, aus dem Jordan. Und da tut sich von oben her der Himmel auf und er sieht Gottes Geist auf sich herabkommen. Er hört die Stimme von oben, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Unmissverständliche Worte. Gott gefällt, wer sich nicht zu schade ist, dahin zu gehen, wo die Menschen sind. Und zwar die, die ganz unten sind. Nicht von allen guten Geistern verlassen, sondern voll unter dem Geist Gottes steht der, der die Gemeinschaft mit den Menschen in ihrer gewöhnlichen Welt sucht. Mit Gott engstens verwandt, sein Geliebter, sein Liebling ist der, der den Schlamassel der Welt nicht meidet, sondern seine Füße wie die anderen in den Schlamm des Jordan stellt. Das kehrt unsere Vorstellungen um. Bei den Menschen, die von den sogenannten Anständigen geschnitten werden, ausgerechnet da hinein platziert Gott die Schnittstelle von Erde und Himmel. Da hält sich sein Sohn auf und das gefällt Gott. Hier macht Gott den Einschnitt, durch den seine Liebe in die Welt einbricht. Die Menschen im Mittelalter haben in der Kunst eine Form entwickelt, mit der sie den Menschen im Lot darstellten. Sie nannten es den goldenen Schnitt. Er findet sich wieder in der Natur, der Baukunst, der Mathematik. Alle Proportionen des Körpers, oben, unten, rechts, links, stehen dann in einem idealen Verhältnis. Mit Jesu Taufe im Jordan wurde uns Menschen sozusagen innerlich ein solcher goldener Schnitt angelegt. Der Mensch soll wieder zu seinem Wesen zurückkommen, das Gott ihm von Anfang her zugedacht hat. Neuschöpfung nennen das die Theologen und erinnern daran, dass Gottes Geist schon bei der Schöpfung über den Wassern schwebte, wie jetzt auch bei der Taufe Jesu. Die jüdische Dichterin Else Lasker-Schüler hat diesen goldenen Schnitt des Menschen eindrucksvoll ins Bild gebracht. Sie sagte, der Mensch, das sonderbare Wesen, mit den Füßen im Schlamm, mit dem Kopf in den Sternen. Da scheint etwas auf von dem, was Jesus, der Mensch gewordene Gottessohn, bei seiner Taufe wieder zurechtgerückt hat. Ja, im Menschen, ihr Lieben, ist die Schnittstelle zwischen Erde und Himmel. Wehe, wenn uns diese Proportionen verrutschen, dann zieht uns entweder unsere Ängste, unser Versagen, der Alltag so nach unten, dass wir unterzugehen drohen, oder wir heben nach oben ab, überlassen die Sorgen den anderen, werden überheblich und bleiben bei uns selbst. Die Taufe Jesu ist ja nicht eine Episode der Geschichte geblieben. Nein, die Geschichte Jesu am Jordan hat doch Geschichte gemacht. Sie geht ein in die Lebensgeschichte jedes Christen. Wo ein Mensch die Taufe empfängt, da überschneidet sich Jesu Taufe mit der unseren. Martin Luther hat das so ausgedrückt: Du sollst deine Taufe von der Taufe Christi nicht absondern. Du musst mit deiner Taufe in die Taufe Christi kommen, also dass Christi Taufe deine Taufe und deine Taufe Christi und allerdings eine Taufe sein. Was damals am Jordan geschah, Erde und Himmel verbinden sich in diesem Jesus Christus, ist doch auch an uns geschehen. Im Wasserzeichen der Taufe ist es verbürgt, dass das gültig ist, auch an mir. Die Füße fest auf der Erde, den Kopf in den Himmel, das ist nicht bloß eine Sehnsucht oder eine kräfteraubende Anstrengung unsererseits. Nein, Gott hat das in uns verankert. Und das darf gefeiert werden. Jesu Taufe ist also auch unser Fest. Gottes Güte ist nicht irgendwo und irgendwann einmal erschienen, sondern in mir, in euch, in ihnen. Und das ist großartig. Heute ist die gute Gelegenheit, diesen Glanz in mir und dir wieder freizulegen. Wir meinen ja immer, es brauchte Anweisungen, wie die Menschen richtig leben sollen. Wir binden den anderen unsere Moralvorstellungen auf und meinen es besser zu wissen, wie eine Familie in ihrer Beziehungsstruktur auszusehen hat oder was ein Flüchtling besitzen darf, wenn er zu uns kommt oder wie viel kulturelle Verschiedenheit unser Land verträgt und wer dafür welche Grenzen zu ziehen hat. Und so hagelt es Ratschläge, gut gemeinte Ratschläge. Aber Sie wissen es schon, auch Ratschläge sind Schläge. Im Blick auf unser eigenes Leben können doch nur wir selbst finden, welchen Weg Gott für uns und in uns angelegt hat. Selbst wenn es mir andere sagen sollten, das kann ich doch letztlich nur in mir selbst hören, für mich selbst, oder? Deshalb beschreitet Jesu auch einen anderen Weg als den von gut gemeinten Ratschlägen. Er sagt nur: Du bist mein Sohn, meine Tochter. Ich habe dich lieb und ich habe Freude an dir. Kein Pflichtenkatalog, keine Auftragsliste, vor allem nicht die Erwartung, dass wir erst recht und schön werden müssten in den Augen Gottes, bevor er uns adoptieren und zu seinen Kindern machen kann. Martin Luther hat das in der Heidelberger Disputation von 1518 wunderbar auf den Punkt gebracht. Sätze, die wir gleichsam innerlich auswendig lernen sollten. Seine 28. These lautet, hört gut zu, die Liebe Gottes findet nicht vor, sondern schafft sich, was sie liebt. Die Liebe des Menschen entsteht nur an dem, was sie liebenswert findet. Gott liebt also die, die von sich aus nicht liebenswert sind. Er selbst macht sie erst liebenswert. Wir Menschen hingegen neigen immer dazu, die zu lieben, die uns liebenswert erscheinen. Überraschung, Verwunderung sind der Anfang des Begreifens, hörten wir. Wir sollen also nicht nur die lieben, die uns liebenswert erscheinen, sondern auch die anderen, weil die Liebe Gottes uns und die anderen allein erst liebenswert macht. Und deshalb hat Luther seine wunderbare These noch mit einem herrlichen Satz illustriert. Er sagte: Darum nämlich, weil sie geliebt werden, sind die Sünder schön. Nicht aber werden sie geliebt, weil sie schön sind. Wisst ihr, man muss nicht erst schön sein, um geliebt zu werden. Das Gegenteil stimmt. Man wird erst schön, wenn man geliebt wird. Das gilt für Gottes Liebe und es spiegelt sich sogar in unserer aller menschlichen Erfahrung wider, dass uns die Liebe, wo wir sie erfahren, verwandelt und zu neuen, zu schönen Menschen macht. Die Liebe Gottes nimmt uns so, wie wir sind und fügt uns zusammen. Sabrina und Bianca mit ihrem Sohn Leon Maxim als Familie, uns als Gemeindeglieder in Versöhnung mit unseren unterschiedlichen Prägungen, von konservativ bis liberal, von charismatisch bis volkskirchlich, als Männer und Frauen, Junge und Alte, Deutsche und Migranten und Flüchtlinge, Menschen aus verschiedenen Kulturen und Lebensmustern, die für Gott zusammengehören, als seine Familie an diesem Ort und die der Welt vorleben sollen, was Versöhnung bedeutet. Das schließt sogar jene Menschen als von uns zu Liebende ein, die wie in Köln alle Tabus gebrochen haben, aber in den Augen Gottes nur deshalb Verlorene sind, weil sie sich nicht bisher haben von ihm finden lassen. Strafe zu fordern ist eines, Liebe zu wagen, das andere so viel schwerere, das uns immer neu aufgetragen ist. Überraschung, Verwunderung sind der Anfang des Begreifens. Wenn wir die Liebe Gottes wirklich erkennen, die uns wie allen anderen gilt, dann weitet sich unser Blick, weil er dann nicht mehr länger selektiert in richtig und falsch oder gut oder böse, sondern in die einzige Kategorie, die am Ende zählt. Und die lautet: Du. Du bist. Du bist mein. Du bist mein Geliebtes. Du bist mein geliebtes Kind, Sohn oder Tochter. An dir habe ich Freude, sagt Gott, und das gilt. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.